Ja, es ist viel los, oder? Letzten Sonntag haben mir 7 Leute erzählt, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist oder wie er in ihrem Leben wirkt. Das hat mich unglaublich begeistert. Gestern waren viele von euch beim Save-Event und haben geübt, anderen zu erklären, was eigentlich die gute Nachricht ist, was das Evangelium ist. Ganz stark. Und letzten Sonntag waren wir in Apostelgeschichte 13 bis Vers 44, wo es heißt, am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft vom Herrn zu hören. Unglaublich, oder? Fast die ganze Stadt kam zusammen, um Gottes Wort zu hören. Wie cool ist das denn? Gott wirkt. Gottes Botschaft ist lebendig und lebensverändernd und gut. Und viele Leute merken das. Gott wirkt. Menschen kommen zum Glauben und das zieht wieder neue, andere Menschen an. Leute erkennen, dass Jesus lebt und dass er in seiner Gemeinde wirkt. Mich begeistert das. Aber das begeistert nicht alle. Vers 46. Vers 45, sorry. Als die Juden sahen, wie groß die Menge war, wurden sie eifersüchtig. Immer wieder widersprachen sie dem, was Paulus sagte, und spotteten darüber. Ja, wo Gott wirkt, da ist auch der Gegenspieler nicht weit. Und wir haben das in der Schule gelernt. Auf jede Aktion kommt eine Reaktion. Physik, vielleicht erinnert ihr euch. Irgendwie eine Energie wird eingesetzt und löst wieder was aus. Aktion, Reaktion. Und wenn Gott etwas aufbauen will, dann ist auch der Zerstörer nicht weit. Und hier handelt Gott und der Feind, der will das religiöse System benutzen, um Gottes Wirken zu untergraben, wieder kaputt zu machen. Wir sehen das auch bei Nehemia im Alten Testament, der die Mauer von Jerusalem wieder aufbauen soll, aufbauen will. Und dann tauchen da so 2 schräge Vögel auf, Sanballat und Tobias, 2 Männer, die das verhindern wollen, die alles Mögliche und Unmögliche sich einfallen lassen, um das zu verhindern. Sie machen sich lustig und so weiter und schreiben offene Briefe und versuchen, andere gegen sie aufzubringen und so weiter. Und wie reagiert der Nehemia auf diesen Gegenwind, um nicht zu sagen Verfolgung? Er sagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, er lässt sich nicht abhalten, nicht ablenken, sondern er fokussiert sich neu auf seinen göttlichen Auftrag. Und Paulus und Barnabas hier in der Apostelgeschichte, wie reagieren die? Wie reagieren sie auf Widerstand, auf Verfolgung, Vers 46? Aber Paulus und Barnabas ließen sich nicht einschüchtern und sagten, ihr wart die Ersten, denen wir das Wort Gottes verkünden mussten, aber ihr wollt nichts davon wissen. Ihr habt euch selbst davon ausgeschlossen, das ewige Leben zu empfangen. Deshalb wenden wir uns jetzt an Menschen aus den anderen Völkern. So hat es uns der Herr aufgetragen. Ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht. Du sollst die Rettung bis ans Ende der Erde bringen. Es gibt Widerstand, es gibt Verfolgung. Und Paulus und Barnabas sagen, jetzt erst recht. Das ist unser Thema. Jetzt erst recht. Bis ans Ende der Erde werden wir aktiv. Wir fokussieren uns neu auf Gottes Auftrag. Gott will, dass alle Völker, jeder Mensch überall die Möglichkeit bekommt, die gute Nachricht, das Evangelium zu hören und im Herzen anzunehmen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Gottes Feind will das nicht. Er will das um jeden Preis verhindern. Deshalb versucht er hier, Paulus und Barnabas einzuschüchtern. Aktion, Reaktion. Deshalb, wenn wir Gottes Wirken erleben, auch hier bei uns in Steinheim, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es auch Widerstand gibt, wenn es Angriffe gibt, wenn es Herausforderungen gibt. Das ist zu erwarten. Und das ist wichtig, sich bewusst zu machen. Denn manchmal denken wir vielleicht so naiv, oh, ja, ich versuche ja irgendwas zu machen für Gott und so weiter, aber es läuft nicht so. Ja, wahrscheinlich will Gott gar nicht, dass ich dann dranbleibe. Gott steht nicht dahinter. Nee, vielleicht steht Gott gerade dahinter. Du erlebst nur die Reaktion auf das, was Gott tut, wo Gott handelt und wo er noch mehr tun möchte. Und wenn wir Widerstand erleben, dann ist es wichtig herauszufinden, woher der Widerstand eigentlich kommt. Und wenn uns Gott nicht im Weg steht, wenn uns sein Wort nicht im Weg steht, dann spricht viel dafür, dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Dann kann Widerstand sogar eine Bestätigung sein. Das, was du gerade machst, das ist gut, das ist richtig. Und wenn wir für und mit Gott unterwegs sind und sein wollen, dann sollten wir vorbereitet sein, dass es Widerstand gibt, dass es Opfer kosten kann. Jetzt erst recht ist dann die angemessene Antwort. Ich setze meinen Fokus neu auf Gottes Auftrag. Vers 47. So hat es uns der Herr aufgetragen. Ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht. Du sollst die Rettung bis ans Ende der Erde bringen. Als die Menschen aus den anderen Völkern das hörten, freuten sie sich. Sie priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Warte mal, alle, die für das Leben bestimmt waren? Heißt das, dass nicht alle zum ewigen Leben bestimmt sind? Hat Gott manche Menschen nur geschaffen, um sie in der Hölle zu grillen? Achtung, wer zum Glauben an Jesus kommt, der hat allen Grund zu sagen, nicht ich war's. Nicht ich habe das selbst verdient, sondern Gott hat es mir geschenkt. Er hat mir das Leben geschenkt. Er hat mich erwählt. Aber das Gegenteil ist deshalb noch lange nicht der Fall. Zwei Verse vorher hatten wir gesehen, wie Menschen, die das Evangelium hören, es bewusst ablehnen, offensichtlich freiwillig ablehnen. Aber ihr wollt nichts davon wissen. Ihr habt euch selbst davon ausgeschlossen, das ewige Leben zu empfangen. Und auch Kapitel 14, Vers 2 werden wir es sehen. Einige wollen sich von der guten Nachricht gar nicht überzeugen lassen. Das ist ihre eigene Entscheidung. Also haben wir keinen Grund, die Verantwortung von uns abzuweisen. Jeder ist zum Glauben an Jesus eingeladen. Jeder ist zum Glauben an Jesus eingeladen. Fand ich auch so schön gestern Abend beim Safe Event. Vers 49, die Botschaft vom Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. So geht es weiter. Jeder ist eingeladen in der ganzen Gegend. Und stellt euch das mal vor, in der ganzen Gegend, in ganz Steinheim, in ganz Heidenheim, auf der ganzen Ostalb, überall verbreitet sich die gute Nachricht von Gottes Gnade. Wow. Aber die Juden hetzten die Leute in der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf, die vornehmen Frauen, die an den Gott Israels glaubten, ebenso wie die angesehensten Männer der Stadt. Sie veranlassten, dass man gegen die beiden vorging, deshalb mussten sie das Gebiet der Stadt verlassen. Die beiden schüttelten den Staub von ihren Füßen als Warnung für die Bewohner. Dann zogen sie weiter nach Ikonion. Den Staub von den Füßen schütteln, das war so eine jüdische Art, um Abstand zu zeigen oder Distanz oder Abscheu. Da ist keine Gemeinschaft mehr. Jesus sagt, wenn jemand euch nicht aufnehmen und eure Botschaft nicht anhören will, verlasst das Haus oder die Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Der Gedanke dahinter, wir wollen keinen gottlosen Dreck, unreines Zeug bei uns haben. Wollen wir nicht. Wir wollen das nicht in unser Umfeld einschleppen. Und dann wurde das zum Ausdruck, um aufzuzeigen, dass Gemeinschaft oder Verbindung gebrochen war. Und weil die Religiösen sie abgelehnt haben, sagt Paulus zu Barnabas, okay, dann gehen wir halt zu den Heiden, zu den nichtjüdischen Völkern. Und genau das tun sie. Dann zogen sie weiter nach Ikonion. Aber die Jünger, die sie in Antiochia gewonnen hatten, wurden von Freude erfüllt und der Heilige Geist kam auf sie herab. Wörtlich steht hier nur, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Gerade haben sie Widerstand, haben Verfolgung erlebt, wahrscheinlich brutale Gewalt. Paulus und Barnabas, die sind aus der Stadt rausgekickt, rausgeekelt worden. Und trotzdem sind sie fröhlich, trotzdem freuen sie sich. Wieso denn das? Weil sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und offensichtlich war es keine verborgene Freude, so wie ich sie manchmal tief in mir drin verstecke, ganz heimlich. Nein, es wurde deutlich, da ist eine Freude, die raus muss. Es war sichtbar. Ist ja auch kein Wunder, denn Freude wird uns in Galater 5 als ganz zentrales Element von der Frucht des Heiligen Geistes dargestellt. Sie waren erfüllt mit Heiligem Geist. Was ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freunde. Bleiben wir mal vorne. Liebe, Freude, drittens Frieden. Wo der Heilige Geist ist, da muss man Liebe und Freude nicht mit dem Mikroskop suchen. Der Friede, der kann in Angriffen, Anfeindungen und Widerstand besonders umkämpft sein. Friede kann auch umkämpft sein, ja, wenn es gut läuft und dann da jemand reingrätschen will. Aber die Christusgemeinde, die Gemeinde von Jesus, die hat immer wieder auch ihren Frieden gefunden, wenn sie sich auf Jesus fokussiert hat. Die Christen werden ja also mit Freude und mit Heiligem Geist erfüllt. Und sicher feiern sie auch ihre tiefe Verbindung mit Jesus Christus, aus der das alles resultiert. Wir identifizieren uns mit Jesus. Er wurde verfolgt und er hat gesagt, dass es seinen Jüngern, seinen Nachfolgern genauso gehen wird. Und wir erleben hier, dass wir für die Gerechtigkeit verfolgt werden. Ich finde es klasse, ich finde es ein bisschen verrückt, aber auch klasse, dass sie sich über Verfolgung freuen. Aber Achtung, wenn wir verfolgt werden, dann sollten wir sicher gehen, dass wir auch tatsächlich für die Gerechtigkeit, für das Gute verfolgt werden. Denn manche Leute, die suchen nur Ärger und meinen dann, ja, ich werde ja verfolgt. Aber in Wirklichkeit haben sie die Strafe mehr als verdient. Das ist dann keine Verfolgung. Und auch wenn Christen von Jesus reden, von der Bibel reden, dann kommt es manchmal zu Widerstand, dass sie die gute Nachricht sagen, nicht weil sie die gute Nachricht sagen, sondern weil die Art und Weise, wie sie auftauchen, auftreten, das Gegenteil von dem widerspiegelt. Weil die auf so eine Art und Weise auftauchen, dass es kein vernünftiger Mensch nur ertragen kann. Und ich sage nicht, dass wir Gottes Wort weichspülen sollen, damit es sich besser anfühlt, damit es besser ankommt. Aber wenn wir die gute Nachricht weitersagen, dann lasst es uns so weitersagen, dass das, was wir sagen und wie wir es sagen, tatsächlich auch gute Nachricht ist. Wenn der geistlich Suchende uns hört und sieht und dabei den Eindruck bekommt, wir sind selbstgerechte Schreihälse, die meinen, alles besser zu wissen, die sich gar nicht für ihn interessieren, wie wird er reagieren? Dann wird er sicher sagen, ja, das ist gute Nachricht, davon will ich noch mehr hören. Und mit diesen Leuten möchte ich ganz, ganz viel Zeit verbringen. Wenn wir so unterwegs sind, dann haben wir keinen Grund, uns über Verfolgung oder über Widerstand zu wundern oder zu beschweren. Dann ist es noch nicht mal eine Ehre, sondern selbstverschuldete Strafe oder einfach natürliche Folge, wenn wir Widerstand erleben. Also, wenn wir schon verfolgt werden, dann lass uns verfolgt werden, weil wir gute Nachricht bringen, weil wir Gottes Liebe weitergeben in Wort und Tat, weil wir Gottes Willen leben und auf seinen Auftrag fokussiert sind. Paulus und Barnabas, die gehen weiter. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas wieder in die jüdische Synagoge. Interessant. Obwohl die gute Nachricht jetzt an alle Völker geht, gehen sie trotzdem erst zu den Juden. Es heißt ja in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft nach dieser Übersetzung von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst und ebenso die anderen Menschen. Sie sprachen dort genauso, wie sie es auch in Antiochia getan hatten. Daraufhin kamen viele Leute zum Glauben, Juden wie Griechen. Wörtlich steht hier, sie redeten so, dass eine große Menge zum Glauben kam. Das weckt in mir alle Aufmerksamkeit. Sie reden so, dass eine Menge zum Glauben kommt. Das heißt doch, du kannst auch so reden, dass niemand zum Glauben kommt. Und ich wünsche mir, ich sehne mich danach, dass ich und dass wir, wenn wir von Jesus, von unserem Glauben reden, dass wir das so tun, dass Menschen das annehmen können, dass es attraktiv ist, und nichts ist attraktiver als das Angebot der Liebe Gottes, wenn wir das dann auch noch so rüberbringen, dass Menschen diese Hoffnung, dieses Leben, diese Freude, diesen Frieden annehmen können und annehmen. Ein Fest. Und wenn ich von Jesus rede, dann will ich, dass es nachvollziehbar ist. Wir haben das gestern ein bisschen geübt. Und ich möchte bereit sein, auch, dass Menschen nachfragen können. Und dass sie merken, das kommt nicht aus dem Bauch, das kommt nicht irgendwo her, sondern das hat Hand und Fuß. Und ich möchte, dass mein Leben und mein Reden übereinstimmen. Und ich möchte dem Heiligen Geist allen Raum geben in meinem Leben. Wir wollen als Gemeinde dem Heiligen Geist allen Raum geben zu wirken. Und ich möchte, dass er Gottes Wort bestätigen kann, damit Menschen zum Glauben kommen. Sie redeten also so, dass eine große Menge zum Glauben kommt, Juden wie auch Griechen. Aber, Vers 2, die übrigen Juden, die sich nicht überzeugen lassen wollten, hetzten Menschen aus den anderen Völkern gegen die Gemeinde auf. Fällt euch hier ein Schema auf? Es sind nicht die Prostituierten, es sind nicht die Atheisten die größten Feinde der guten Nachricht. Die größten Bremsen, das sind die engstirnigen religiösen Leute, die selbst nicht gerettet werden wollen. Die wollen nicht korrigiert werden, wollen nicht gerettet werden. Sie wollen sich nicht verändern und deshalb versuchen sie, andere auch noch davon abzuhalten, das anzunehmen. Hier ist also Widerstand gegen die Christen. Und was machen die? Vers 3. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch längere Zeit dort. Im Vertrauen auf den Herrn verkündeten sie unerschrocken die Botschaft von der Gnade Gottes. Der Herr bestätigte die Botschaft, indem er durch Paulus und Barnabas Zeichen und Wunder geschehen ließ. Finde ich stark. Die beiden lassen sich also nicht so schnell abschrecken. Den Fokus auf Gottes Auftrag, den können sie nur behalten, weil sie den Fokus auf Gott haben. Im Vertrauen auf den Herrn. Oder im Vertrauen auf Gott, wie wir bei den Pfadfindern immer wieder sagen. Im Vertrauen auf Gott. Ja, wir müssen mit Widerstand rechnen. Und ja, Widerstand ist da, aber sie sagen, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, wir geben die Botschaft weiter. Und Gott bestätigt sein Wort durch Zeichen und Wunder. Und mir scheint, dass unser jetzt erst recht bei Gott häufig auch zu einem jetzt erst recht führt. Dass Gott auch mit einem jetzt erst recht reagiert. Meine Leute stehen zu mir und meinem Wort, dann stelle ich mich auch zu ihnen. Und Gott lässt Zeichen und Wunder geschehen. Jetzt erst recht. Klasse. Aber selbst wenn Wunder geschehen, selbst wenn große Dinge passieren, lassen sich nicht alle überzeugen. Vers 4. Da spalteten sich die Bewohner der Stadt in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich schlossen sich die Gegner zusammen. Die Menschen aus den anderen Völkern und die Juden jeweils einschließlich ihrer führenden Leute. Ihr versteht das mit die Juden, die Apostel waren ja auch Juden, aber damit ist einfach, sind die gemeint, die sich Jesus der guten Nachricht nicht angeschlossen haben. Das ist jetzt nicht gegen die Juden, sondern einfach der Rest, die übrigen. Okay, schließlich schlossen sich die Gegner zusammen, die Menschen aus den anderen Völkern und die Juden jeweils einschließlich ihrer führenden Leute. Sie planten, Paulus und Barnabas in ihre Gewalt zu bringen und zu steinigen. Aber Paulus und Barnabas erfuhren davon und flohen nach Lystra und weiter nach Derbe, zwei Städte in Lykaonien. Frage: Sind das Feiglinge? Die laufen einfach weg. Nein, die sind schlau. Ja, ist es mutig, mit der Hand in eine laufende Flex zu greifen? Vielleicht schon, vor allem aber hirnlos. Und Paulus und Silas, die waren mutig und weise. Jesus selbst hatte doch gesagt, wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, dann flieht in eine andere, flieht in die nächste. Sterbt nicht unnötigerweise für euren Glauben. Es gibt keinen vernünftigen und keinen biblischen Grund, sich gezielt zum Märtyrer zu machen. Und nichts liegt dem biblischen Glauben ferner, als Selbstmordattentäter zum Märtyrer zu werden. Das gibt es in anderen Religionen. Also marschieren die Missionare weiter. Nächste Stadt, neues Glück. Und dann daraus lernen wir noch mehr, finde ich. Unser Ansatz, wie wir das Evangelium, wie wir die gute Nachricht weitergeben, hängt auch damit zusammen, wie das Gegenüber reagiert. Hat nicht Jesus gesagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen? Damit die sie nicht zertreten und mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen? Wenn ich also mit Menschen rede, dann sollte ich darauf achten, wie sie reagieren. Alles, was ich sage, wird nur in den Dreck gezogen. Okay, dann bin ich hier fertig. Ich will doch die Perlen lieber da weitergeben, wo sie geschätzt werden. Und wir erleben das in Heidenheim immer wieder, wenn wir auf die Straße gehen. Da sind Leute da, die das schätzen, die dankbar sind, wenn wir ihnen eine Bibel geben, wenn wir ihnen von Jesus erzählen, wenn wir für sie beten. Das gibt es. Und was ich stark finde bei Jesus: Er schafft es immer wieder, dass Menschen, die wie Wildschweine das Heilige in den Dreck ziehen, irgendwann dann doch noch aufwachen und zur Erkenntnis kommen und Gott und seine gute Nachricht als gute Nachricht ansehen und für sich annehmen können. Dass sie irgendwann selbst anfangen, von Gottes Gnade zu reden. Und wenn ich mich so umschaue, dann gibt es hier einige Leute unter uns, die das von sich selber sagen könnten. Ja, ich habe selber auch zu denen gezählt. Früher mich lustig gemacht. Und jetzt weiß ich den Wert zu schätzen. Gott wirkt, das ist groß. Okay, wir achten also darauf, mit wem wir reden oder wie wir mit wem reden. So wie Jesus mit der Menschenmasse anders gesprochen hat als mit Pontius Pilatus oder mit Herodes Antipas. Dem hat er kein einziges Wort geantwortet. Er kannte sein Herz. Paulus und Barnabas gehen also weiter. Weiter nach Lystra. Und wieso ist das jetzt wichtig, Lystra? Ja, in Lystra wohnte eine Frau. Nein, nicht nur eine Frau, in Lystra wohnten zwei Frauen. Die eine namens Luis und ihre Tochter Eunike. Das waren die Mutter und die Oma vom Timotheus. Und wahrscheinlich sind bei dieser Missionsreise mindestens diese beiden Frauen zum Glauben an Jesus gekommen und durch die dann später der Timotheus. Wegen dem haben wir zwei Briefe im Neuen Testament. Das ist unglaublich wertvoll. Vers 7. Dort und in der weiteren Umgebung setzten sie die Verkündigung der guten Nachricht fort. Das ist doch klasse. Weiter geht's. In immer mehr Orten wird die gute Nachricht weitergetragen. Aber auch hier ist das nicht das Happy End. In Lystra wohnte ein Mann, der keine Kraft in den Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus redete. Paulus blickte den Gelähmten an. Er sah den Glauben des Mannes, der fest darauf vertraute, geheilt zu werden. Da rief er laut: Stell dich auf deine Beine, gerade und aufrecht. Da sprang der Gelähmte auf und tat die ersten Schritte. Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er immer Pakete verteilte. Und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze zum Stadttor. Zusammen mit den Leuten wollte er Opfer für die beiden darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Sie stürzten sich in die Menge und riefen: Männer, was tut ihr da? Wir sind doch Menschen genau wie ihr. Wir verkünden euch die gute Nachricht, damit ihr euch von diesen nutzlosen Götzen abwendet. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. In der vergangenen Zeit ließ Gott alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich auch ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben. Durch all das Gute, das er tut, vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt eure Ernte reifen. Er schenkt euch Nahrung und erfüllt euer Herz mit Freude. Doch selbst mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Krass. Eins ist genauso gefährlich wie Verfolgung: Verehrung. Wenn du als Prediger auf einmal so hochgehoben wirst, da fühlst du dich vielleicht nicht mehr wie als Mensch oder du benimmst dich nicht mehr wie einer. Du nimmst dich vielleicht selbst zu wichtig, weil du von anderen zu wichtig genommen wirst. Auch das kann Gottes Sache brutal ausbremsen, weil wir ihm dann im Weg stehen. Aber Paulus und Barnabas fallen auch auf diesen Trick des Teufels nicht rein, sondern sie bleiben solide auf dem Boden und zeigen auf Gott. Jetzt erst recht. Und die letzte Aussage von ihnen, die finde ich besonders stark. Ist euch das aufgefallen? Gott erfüllt euer Herz mit Freude. Sie reden hier mit Menschen, die Jesus Christus noch nicht im Herzen angenommen haben, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben, die getrennt sind von Gott, und Gott erfüllt ihr Herz mit Freude. Das heißt doch, alles, was Gott Menschen an Freude, was Menschen an Freude haben, kommt letztlich von Gott. Gott ist so gut. Alle Freude kommt letztlich von ihm. Wie es in Jakobus 1,17 heißt: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater des Lichts. Das heißt, selbst wenn Leute nicht mit Gott in Verbindung stehen, eigentlich können sie ihm dankbar sein, denn sie haben so viel Gutes von ihm. Und noch eine Sache können wir von Paulus hier lernen. Als er zu den Leuten spricht, da geht er vom Allgemeinen hin zum Konkreten. Er beginnt breit und spitzt dann zu. Und auch ohne das jetzt in der Tiefe anzuschauen, meine ich, können wir davon lernen. Nämlich bei Leuten, die zur Bibel gar keinen Zugang haben, da müssen wir auch nicht mit der Bibel anfangen. Ja, in der Synagoge hat Paulus selbstverständlich mit der Bibel angefangen, denn das war die gemeinsame Grundlage. Aber die Leute in Lystra, die glauben an heidnische Götzen, irgendwelche Götterfiguren. Also startet Paulus bei Gott, bei Götzen, bei Göttern. Wieso ist das wichtig? Naja, wenn du mit jemandem redest, der zur Bibel gar keinen Bezug hast und sagst, die Bibel sagt, ja, das interessiert den überhaupt gar nicht. Das spricht ihn nicht an, weil ihn das nicht bewegt, weil er das nicht glaubt. Damit gewinnst du keinen Blumentopf. Und deshalb ist es wichtig, zu überlegen, wie wir starten. Auch Jesus hat ja verschiedene Menschen ganz unterschiedlich angesprochen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten klar mit der Bibel. Er sagt, ja, habt ihr nicht gelesen? Das haben die täglich gelesen. Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen? Aber die Frau in Samaria, die am Brunnen, die spricht er ganz anders aus, an. Sie ist da mit ihrem Lebensdurst, kommt sie zu diesem Brunnen. Und sie wollte diesen Durst durch intime Beziehungen stillen. Eine Reihe von Männerbeziehungen. Und Jesus sagt, ja, wenn du dieses Wasser trinkst, da wirst du nicht sitzen. Du wirst immer wieder Durst haben. Du wirst leer bleiben. Aber wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, dann kann in dir eine Quelle entstehen, die raussprudelt bis ins ewige Leben und auch für andere. Und das erlebt die Frau dann. Denn, ja, was Jesus sagt, sie wird sofort hellhörig, denn er spricht ihren Durst an, ihren Lebensdurst, ihr Lebensthema. Jesus beginnt bei ihr selbst und damit, womit sie sich beschäftigt. Also wir müssen Menschen kennen, müssen uns für sie interessieren, müssen sie lieben, um da überhaupt anknüpfen zu können. Und ich finde, der Paulus ist da einfach ein super Vorbild. Doch selbst mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion. Sie brachten die Menge auf ihre Seite und steinigten Paulus. Dann schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Ganz schön flexible Gesellschaft. Eben wollen sie ihnen noch Opfer darbringen und jetzt opfern sie sie. Jetzt steinigen sie den Paulus. Das ist doch so ähnlich wie das, was Jesus erlebt hat. An Palmsonntag streuen sie Palmen hin, legen ihre Kleider auf die Straßen, rufen Hosianna, dem Sohn Davids, toll, dass du da bist. Und am Karfreitag rufen dieselben Leute, kreuziget ihn, kreuzige ihn. Das bestätigt wieder mal, wir sollten uns nicht an der Masse orientieren. Wir sollten uns nicht an der Gesellschaft orientieren. Da wird es einem ganz schön schwindelig bei der Drehungsgeschwindigkeit, die da läuft. Bau deine Identität, bau deinen Wert nicht auf Klicks und Likes. Und die Gesellschaft, die kann ganz schön brutal sein, wenn man sich zu Jesus bekennt. Ich lese da hier oft mal so schnell drüber, sie steinigten Paulus. Der Paulus wurde nicht nur gesteinigt, der wurde öfters auch mit Stöcken geschlagen, unschuldig ins Gefängnis geworfen und so weiter. Musst du dir mal vorstellen. Und wie reagiert Paulus? Jetzt erst recht. Fokus auf Gottes Auftrag. Dann schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt zurück. Paulus, bist du noch ganz bei Sinnen? Du lässt dich hier kurz mit ein paar Mullbinden umwickeln. Und dann gehst du zurück in die Stadt, wo die dich eben umbringen wollten? Was ist mit dir los? Aber ich glaube, das ist ein ganz starkes Zeichen. Hey Leute, entscheidet euch für das Leben. Entscheidet euch für das Leben, das Gott gibt. Am nächsten Tag macht er sich mal mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Also Paulus und Barnabas, die waren schon echt derbe unterwegs. In Derbe verkündeten Paulus und Barnabas die gute Nachricht und konnten viele Jünger gewinnen. Dann machten sie sich auf den Rückweg und kamen über Lystra und Ikonion schließlich nach Antiochia. Wow, die beiden lassen sich nicht aufhalten. Sie gehen nochmal in alle Städte, wo sie Widerstand, wo sie Verfolgung erlebt haben. Sie bauen Gemeinde, jetzt erst recht. Wir springen mal zu Vers 23. In jeder Gemeinde ließen sie Älteste wählen. Kommt uns bekannt vor? Dann beteten sie und fasteten. So vertrauten sie die Gemeinden dem Herrn an, an den sie diese nun glaubten. Dann zogen Paulus und Barnabas durch Pisidien und kamen wieder nach Pamphylien. In Perge verkündeten sie das Wort Gottes. Anschließend zogen sie zum Meer hinab nach Attalia. Von dort segelten sie nach Antiochia. Hier waren sie ja für ihre Aufgabe der Gnade Gottes anvertraut worden. Und diese Aufgabe hatten sie nun erfüllt. Nach ihrer Ankunft riefen sie die Gemeinde zusammen. Sie berichteten, was Gott durch sie getan hatte. Er hat den Menschen aus den anderen Völkern die Tür zum Glauben geöffnet. Danach blieben Paulus und Barnabas für längere Zeit dort bei den Jüngern. Das Kapitel endet mit der ersten Missionskonferenz der Weltgeschichte. Sie ermutigen einander und sie erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und ich frage mich, was wäre, wenn jeder von uns sagen würde: Ich suche und ich schaffe in dieser Woche Gelegenheiten, um mit Menschen über Jesus zu reden, über meinen Glauben, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Und wenn wir dann nächsten Sonntag hier zusammenkommen und darüber austauschen, was wir erlebt haben, ich glaube, das wäre einer der ermutigendsten Gottesdienste, die wir je erlebt haben. Und eine Sache, die für Paulus ganz selbstverständlich zu der Ermutigung dazugehört, lesen wir in dem übersprungenen Vers 22. Überall machten sie den Jüngern Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan werden wir durch große Not hindurch schließlich in das Reich Gottes gelangen. Ja, Christsein ist kein Selbstläufer. Und wenn unser Gemeindemotto ist, geistlich wachsen, gemeinsam gehen, dann heißt das auch gegen Widerstand gehen. Gegen Widerstand wachsen. Gehen und nicht stehen bleiben. Jetzt erst recht. Fokus auf Gottes Auftrag. Wir beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitgehst. Dass du mit Paulus und Barnabas mitgegangen bist und dass du ihnen den Mut gegeben hast. Dass du ihnen die Freude gegeben hast, auch durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dass sie deswegen den Mut hatten, immer wieder von dir weiter zu erzählen. Und dass du durch sie so viel bewegt hast. Und ich danke dir, dass bei uns sich auch gerade viel bewegt. Und ich bitte dich, dass wir uns nicht entmutigen lassen von Widerstand, sondern dass wir sagen, jetzt erst recht. Dass wir uns neu fokussieren auf dich und auf deinen Auftrag. Und dass wir aus deiner Kraft, aus deinem Geist und deiner Freude das tun, was du uns aufträgst, gemeinsam. In Jesu Namen. Amen.